Wir müssen unseren Werkzeugkasten gegen Infektionserreger ständig erweitern.
Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Mit Infektionen ist Vorsicht geboten. Das wissen wir nicht erst seit der Corona-Pandemie. Doch ist da wahrscheinlich allen bewusst geworden, welche Folgen es haben kann, wenn ein neu auftretender Infektionserreger Wege findet und die Kraft hat, sich weltweit auszubreiten. Ähnlich erschreckend sind Infektionen, die nicht mehr auf Antibiotika reagieren, also antibiotikaresistent sind. Solche antibiotikaresistenten Keime bedrohen Gesundheit und Leben vieler Menschen weltweit. Vor dem Hintergrund dieser Antibiotikaresistenzkrise und mit Blick auf das Wissen darum, dass sich fortlaufend neue Infektionserreger entwickeln, hat die Arbeitsgruppe Infektionsforschung und Gesellschaft der Akademie der Wissenschaften in Hamburg zusammen mit dem Greifswalder DFG-Graduiertenkolleg 2719 und dem Alfred Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald eine internationale Fachtagung veranstaltet. Im Februar 2023 kamen 15 Vortragende in Greifswald im Alfred Krupp Wissenschaftskolleg zusammen. Titel der Tagung: Antiinfektive Strategien der Zukunft. Prävention, Diagnostik, Therapie. Dieser fachliche Austausch war so vielfältig und ergiebig, dass nun Professor Dr. Barbara Bröker mit mir im Studio sitzt, eine der Organisatorinnen der Tagung. Sie wird berichten, was es an neuen Erkenntnissen und Entwicklungen gibt, Entwicklungen, die auch optimistisch stimmen. So haben Sie es im Vorgespräch beschrieben. Herzlich willkommen, Frau Professor Bröker.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Professorin für Infektionsimmunologie an der Universitätsmedizin Greifswald. Sie leiten das Institut für Immunologie und beschäftigen sich unter anderem intensiv in ihrer Forschungsgruppe mit einem bakteriellen Krankheitserreger. Staphylococcus aureus heißt er, und sicherlich kommen wir auch noch auf diese Arbeit zu sprechen. Seit 2018 sind Sie Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und engagieren sich dort eben in der Arbeitsgruppe Infektionsforschung und Gesellschaft. Mein Name ist Dagmar Penzlin. Ich bin Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich. Schön, dass Sie uns zuhören. Frau Professor Bröker, lassen Sie uns zu Beginn bitte die aktuell schwierige Situation ausleuchten. Wenn wir von Antibiotikaresistenzkrise sprechen, sprechen wir beispielsweise von einer hohen Zahl an Todesfällen, die sich auf nicht behandelbare Infektionen zurückführen lassen. Das weltweite Auftreten von Antibiotikaresistenzen gehört nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO zu den größten Gefahren für die menschliche Gesundheit. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sterben, so Stand 2022, jährlich rund 1,3 Millionen Menschen aufgrund antimikrobieller Resistenzen. Professor Dr. Lothar Wieler, der gerade aus dem Amt geschiedene Präsident des Robert-Koch-Instituts, war in Greifswald bei ihrer Tagung dabei und er spricht in seinem Vortrag von einer laufenden, also andauernden Pandemie. Dabei ist das Problem schon lange bekannt. Was sind die Haupttreiber, die dafür sorgen, dass die Antibiotikaresistenzpandemie bisher nicht zu stoppen war?
Als die Antibiotika zuerst auf den Markt kamen, waren das einfach Wundermittel. Erkrankungen, wo man vorher vielleicht nur beten konnte, waren plötzlich mit 2, 3, 4 Tabletten zu heilen. Aber meist tatsächlich werden schon wenige Jahre nach der Einführung eines neuen Antibiotikums resistente Erreger gefunden. Also meist werden schon wenige Jahre nach der Einführung eines neuen Antibiotikums die ersten Bakterien gefunden, die dagegen resistent sind. Und unter dem Selektionsdruck im Gesundheitssystem, unter der Anwendung dieser Antibiotika, die nicht immer sachgerecht ist, setzen sich Erreger mit diesen Eigenschaften durch, sie verbreiten sich und breiten sich aus. Man kann sagen, dass die Nutzung dieser Antibiotika tatsächlich die Evolution dieser Bakterien antreibt, die evolutionäre Uhr rennt sozusagen. Und man merkt das daran, wie schnell sich dann Bakterien mit solchen neuen Eigenschaften durchsetzen können.
Sie haben gerade gesagt, der nicht sachgerechte Einsatz von Antibiotika würde eben auch diese Krise weiter befeuern. Was verstehen Sie darunter?
Antibiotika können lebensrettend sein, können Infektionen mit Bakterien stark verkürzen, aber nicht immer werden sie nur dafür eingesetzt. Ein Patient kommt zum Arzt, hat einen Atemwegsinfekt oder einen Harnwegsinfekt und möchte schnell gesund werden. Und da ist die Versuchung groß, ein Antibiotikum zu verschreiben. Das entspricht oft eben auch der Erwartung, mit der man dann zum Arzt geht oder zur Ärztin. Und ich glaube, was wir alle lernen müssen, sollten, ist, dass wir uns gut behandelt fühlen, wenn unsere Ärztin, unser Arzt sagt, warten wir doch erstmal ab, trinken Sie viel, wenn es schlimmer wird, kommen Sie wieder. Das ist oftmals eine sachgerechte Behandlung, nämlich gerade keine Antibiotika zu verschreiben.
Und was sind die tieferen Gründe auf mikrobieller Ebene? Also Sie haben eben gerade von Evolutionsdruck gesprochen. Also offenbar sind eben Krankheitserreger auch sehr wandlungsfähig, sehr anpassungsfähig beziehungsweise sehr kampfeslustig letztlich auch. Also das klingt so ein bisschen so. Was kann man da sehen, wenn man diese Infektionserreger auch genauer untersucht und vielleicht auch die verschiedenen evolutionären Stadien, die sie durchlaufen haben, auch sich anschaut? Also was weiß man darüber?
Kampfeslustig ist ein nettes Wort. Ich vermeide ja eigentlich gerne solche Kriegsmetaphern, aber hier stimmt es tatsächlich, denn Bakterien sind meistens in einer Notlage. Und sie konkurrieren mit vielen, vielen anderen Mikroorganismen um sehr knappe Ressourcen. Und das ist überall der Fall. Ob man im Boden guckt, ob man im Wasser guckt, ob man bei uns im Magen-Darm-Trakt nachguckt, überall viele, viele verschiedene Mikroorganismen, die um Nischen konkurrieren. Und eine Nische ist eben jetzt nicht nur ein Raum, eine kleine Höhle sozusagen, sondern das sind auch Nahrungsstoffe, das sind verschiedene andere Ressourcen. Und in dieser Konkurrenz um diese Ressourcen bekämpfen sich diese Erreger tatsächlich gegenseitig, halten sich gegenseitig in Schach, indem sie beispielsweise Substanzen bilden, die andere Typen von Erregern töten oder hemmen. Und so sind auch die ersten Antibiotika, die die Welt verändert haben, das Penicillin beispielsweise, sind genau Produkte von Pilzen, mit denen sich diese gegen andere Mikroorganismen zur Wehr setzen. Das heißt also, in diesen mikrobiellen Gemeinschaften, da entstehen Substanzen, die antimikrobiell wirken und im gleichen Zuge entstehen auch Resistenzen. Wir müssen also davon ausgehen, dass Resistenzen gegen fast alle Antibiotika bereits vorhanden sind, irgendwo auf der Welt. Und die dann schon da sind, bevor Antibiotika zum ersten Mal eingesetzt werden bei Mensch oder bei Tier.
Auf der Greifswalder Tagung hat der Mikrobiologe Professor Dr. Steffen Schwarz vom Institut für Mikrobiologie und Tierseuchen an der Freien Universität Berlin geschildert, dass Bakterien Resistenzgene untereinander weitergeben können. Wie machen Sie das genau?
Das wäre, glaube ich, eine ganze Vorlesungsreihe. Aber wir wissen seit langem, dass Bakterien genetische Informationen austauschen können. Und klar, unter dem Einsatz von Antibiotika werden dann diejenigen, die gerade solch ein Resistenzgen aufgenommen haben, stark begünstigt. Das Neue, was Herr Schwarz uns erklärt hat, ist, dass solche Resistenzgene auch in Paketen kodiert sind im Genom, sodass also dann mehrere Resistenzen gleichzeitig weitergegeben werden. Warum ist das so problematisch? Wenn Sie sich so ein Paket vorstellen, wo gegen 5 Antibiotika Resistenzgene drauf sind, dann bedeutet das, dass Sie mit einem Antibiotikum die Resistenz gegen alle 5 antreiben und selektionieren. Und das heißt, wenn Sie dann vielleicht in einer Infektionsnotsituation mit einem Reserveantibiotikum behandeln, kann es sein, dass ein Erreger schon dagegen resistent ist, obwohl er damit jetzt in dieser Behandlung gar nicht in Kontakt gekommen ist.
Was bedeutet das denn mit Blick auf sogenannte Reserveantibiotika? Sie haben es gerade genannt, diesen Begriff. Das sind ja im Grunde Antibiotika, die so als eine Art Rückfallposten bereitstehen, wenn andere gängige Antibiotika nicht mehr wirken. Ist das im Grunde das Ende quasi des klassischen Antibiotika-Spektrums, was man zur Verfügung hat? Oder welche Konsequenz ergibt sich aus diesen Erkenntnissen?
Erst einmal die Erkenntnis, dass diese Resistenzpakete selten sind. Noch. Das ist natürlich wirklich sehr gut. Das Zweite aber auch, dass wir nicht aufhören dürfen zu forschen, sondern wir müssen unseren Werkzeugkasten gegen Infektionserreger ständig erweitern. Und da ist in der Vergangenheit einiges versäumt worden, sodass, und das ist ja das große Problem, einerseits entwickeln die Bakterien Resistenzen oder resistente Bakterien breiten sich aus. Andererseits hat die pharmazeutische Industrie wenig in der Pipeline. Und das Wenige, was sie da haben, das bedient meistens oder nutzt meistens ähnliche Wirkmechanismen wie die bereits vorhandenen Antibiotika. Da klafft also eine riesige Lücke. Das weiß man seit langem. Und in der Tagung sollte es eben darum gehen, was könnten wir machen, um diese Lücke zu schließen.
Genau, Lücke schließen, das sind denn die Therapien im Grunde, zu denen kommen wir noch. In einem ersten Schritt wäre es jetzt ja auch wichtig, überhaupt nochmal die Prävention zu betrachten. Worauf kommt es jetzt in puncto Prävention besonders an?
Wir haben es ja selbst erlebt in den letzten 3 Jahren bei der Corona-Pandemie, dass gesellschaftliche und gesundheitspolitische Maßnahmen erstens wirksam sind und zweitens, dass es ohne die nicht geht. Und das ist das Gleiche natürlich bei den Antibiotikaresistenzen, dass wir dort auch präventiv tätig sein müssen, dafür sorgen müssen, dass Infektionen erst gar nicht entstehen, zum Beispiel dadurch, dass Menschen auf der Welt Zugang bekommen zu sauberem Wasser, zu sanitären Einrichtungen, zu einem guten Gesundheitssystem. Denn wenn Sie sich vorstellen, wie viele Menschen überhaupt kein sauberes Wasser zur Verfügung haben, dann kann man sich auch leicht ausmalen, dass dort auch tolle Antibiotika auf Dauer nicht wirklich wirksam sein können.
Den Bereich Prävention hat ja auch der Vortrag von Lothar Wieler genauer ausgeleuchtet. Ein wiederkehrendes Schlagwort in seinem Vortrag war der Begriff One Health. One Health ist ein Konzept, grob zusammengefasst, das die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen gesunder Umwelt und gesunden Menschen wie Tieren betont und untersucht. Und eben auch untersucht das, was dieses Zusammenspiel stört. Also wie wirkt sich zum Beispiel die Umweltzerstörung auf die Gesundheit von Mensch und Tier aus? Wir haben in unserer Podcast-Reihe auch eine Folge speziell zum Thema One Health mit Professor Dr. Thomas Mettenleiter, einem der schon lange zentralen Köpfe in puncto One Health. Hier nun gefragt speziell mit Blick auf die Antibiotikaresistenzkrise. Welche Aspekte des Konzepts halten Sie dafür besonders hilfreich, gerade mit Blick auf Prävention?
Ich denke, an dem One Health-Konzept ist der Perspektivenwechsel besonders wichtig. Die einzelnen Aspekte wurden ja bisher auch schon, aber oft isoliert voneinander, beforscht und angegangen. Also ich nehme mal ein Beispiel: Abwasser. Abwässer von Krankenhäusern, Abwässer von pharmazeutischen Fabriken, vielleicht da, wo sie nicht ordentlich geklärt werden, sind voll vielleicht von Antibiotika, wenn Sie sich vorstellen, was wir alles so schlucken und dann, was dann im Abwasser landet. So etwas kann man untersuchen und hat man untersucht, aber wir müssen alles zusammenbringen und zusammenarbeiten. Und diese interdisziplinäre und transdisziplinäre Zusammenarbeit, die wird durch das One Health-Konzept jetzt beflügelt. Ich gebe noch ein paar Beispiele. Die Arbeitsgruppe der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, um die es hier jetzt ja auch ging, heißt Infektionsforschung und Gesellschaft. Denn es ist uns sehr bewusst, dass medizinische Maßnahmen ins Leere laufen oder manchmal auch gar nicht zur Verfügung gestellt werden, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht stimmen. Ich habe es schon gesagt, Herr Wieler hat das sehr betont. Wo es an sauberem Wasser und an basalen hygienischen Einrichtungen fehlt, da werden auch hochwirksame Antibiotika nicht dauerhaft wirken und die Infektionen eindämmen können. Und ein anderes sehr großes Problem ist auch die Selbstmedikation mit Antibiotika. Sie sind nämlich in vielen Ländern frei verkäuflich. Und dort, das lässt sich sehr klar zeigen, verbreiten sich resistente Erreger besonders schnell.
Und wie könnte man das lösen? Also es sind ja im Grunde dann auf Staatenebene Entscheidungen, die auch politisch, gesundheitspolitisch getroffen werden müssen, Gesetze, die es gibt, um das zu verhindern. Wie weit ist dieser Prozess schon gediehen?
Zu wenig weit natürlich, denn sonst wäre es nicht so. Und die Hoffnung ist, die WHO und viele andere globale Organisationen haben jetzt eben dieses One Health Paket von Maßnahmen beschlossen. Und da wird es auch um so etwas gehen.
Im Verlauf der Corona-Pandemie, beziehungsweise jetzt kann man ja auch sagen, im Nachgang zur Corona-Pandemie kursiert nicht nur in den sozialen Medien immer wieder dieses Schlagwort Pandemic Preparedness. Also es geht da um das Vorbereitetsein auf eine nächste Pandemie. Und diese Pandemiebereitschaft ist ja genau definiert, so zu finden etwa auf einer Webseite vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Also das Pandemiebereitschaft bedeutet, dass Länder in der Lage sind, Krankheitsausbrüche zu verhindern, zu erkennen, zu melden und darauf zu reagieren, dass eben auf nationaler Ebene eben ein funktionierendes Gesundheitssystem die Voraussetzung ist und auf internationaler Ebene eben, dass Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen allen Ländern funktioniert, um auf Krankheitsausbrüche angemessen zu reagieren. Pandemiebereitschaft zu gewährleisten, ist eine Aufgabe, die von politischer Seite zu klären, zu beauftragen ist. Ähnlich wie mit dem, was wir gerade besprochen haben, dürfen einfach Antibiotika frei verkäuflich sein, ja oder nein. Inwiefern war diese Pandemiebereitschaft, diese Pandemic Preparedness auf der Greifswalder Tagung auch ein Thema?
Wenn wir über Pandemiebereitschaft oder Vorbereitung auf Pandemien sprechen, dann betont das einen anderen Aspekt der Infektionsproblematik. Eben haben wir über Bakterien hauptsächlich gesprochen, die resistent werden gegen Antibiotika. Ein schleichender Prozess, eine dauernde Pandemie, wie Lothar Wieler sagt. Und andererseits gibt es aber auch immer wieder neu auftretende Erreger. Das sind meistens Viren. Und wenn diese eben sehr leicht übertragen werden können von Mensch zu Mensch, dann entsteht eine Pandemie. Und wir haben gelernt, dass wir darauf besser vorbereitet sein müssen. Und auf der Tagung hat dieses Thema Frau Professorin Isabel Becker-Regending vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen thematisiert. Dort am Paul-Ehrlich-Institut ist jetzt nämlich ein Zentrum für Pandemie, Impfstoffe und Therapeutika gegründet worden, das genau das leisten soll. Denn da kommt es auf Schnelligkeit an. Man muss einerseits vorbereitet sein und sich dann sehr schnell anpassen können. Und dafür müssen Ressourcen bereitgehalten werden. Und das soll jetzt dieses Zentrum leisten. CPI heißt es, wenn man diese Abkürzung dann ausspricht. Und worum geht es? Es geht darum, dass es ein ganzes Netzwerk von ExpertInnen, von Laboren, von Fertigungsstraßen bereitgehalten werden, die sich dann im Ernstfall dem Problem sofort widmen können. Was machen die aber, wenn wir keine Pandemie haben, wie es hoffentlich lange, lange jetzt sein wird? Da sollen die sich natürlich nicht langweilen, die sollen nicht rosten, sondern aktiv sein und sich wichtigen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben widmen, die im Katastrophenfall dann aber hintanstehen können.
Frau Professor Brücker, Impfen gehört zu den klassischen Präventionsmaßnahmen, um Infektionserreger auszubremsen. Welche offenen Fragen sehen Sie als Infektionsimmunologin beim Thema Impfen, Impfstoffe aktuell?
Jetzt treffen Sie mich in meinem Herzensthema. Ich bin ja Immunologin. Das heißt also, alles, was der Wirt den Infektionen entgegensetzen kann, interessiert mich und auch, wie man das optimieren kann. Und da sind Vakzinen unübertroffen, wenn es nämlich darum geht, einen Organismus präventiv in der Auseinandersetzung mit Infektionserregern zu stärken. Und auch das haben wir jetzt ja in den letzten 3 Jahren eindrucksvoll erlebt.
Und inwiefern ist Impfen auch eine Strategie beim Bewältigen der Antibiotikaresistenzkrise?
Das ist eine neue Betrachtungsweise der Impfungen. Ich hatte ja eben gesagt, ein neues Antibiotikum kommt auf den Markt und wenige Jahre danach sieht man dann schon in den Krankenhäusern die ersten resistenten Erreger. Wenn Sie jetzt aber überlegen, wie lange bestimmte Impfstoffe schon eingesetzt werden und dann eben auch erfolgreich eingesetzt werden, dann hat diese Strategie, nämlich das Immunsystem zu stärken, offensichtlich eine längere Halbwertszeit. Das hat Dr. Fabio Bagnoli betont. Er kommt aus Siena, ist beim GSK, großen Pharmakonzern, für Vakzinen zuständig und für deren Vakzinestrategie.
Und er hat dann berichtet aus seiner Arbeit, was es da an neuen Erkenntnissen gibt. Ich meine, die stellen ja eher Vakzine her oder haben Sie das auch angepasst quasi, woraufhin Sie jetzt arbeiten, um Vakzine zu entwickeln, um dieses drängende Problem mitzulösen?
Wir hatten in der Corona-Pandemie wirklich großes Glück auch, denn die mRNA-Vakzinen waren in jahrzehntelanger Vorarbeit, zwar für einen anderen Zweck, aber schon sehr weit gediehen und konnten dann innerhalb kürzester Zeit darauf angepasst werden. Das gelingt leider nicht immer so. Zum Beispiel versuchen wir und die Pharmaindustrie seit Jahrzehnten eine Vakzine gegen Staphylococcus aureus zu entwickeln. Und bisher ist nichts zur Marktreife gelangt und das liegt nicht daran, dass man es an Einsatz hätte fehlen lassen. Und das heißt, es gibt viele Probleme und es ist sehr viel schwieriger oft gegen Bakterien eine Vakzine zu entwickeln als gegen Viren. Also es gibt sehr viele Schwierigkeiten auftreten. Sonst hätten wir gute Vakzinen gegen Malaria, sonst hätten wir tolle Vakzinen gegen Mycobacterium tuberculosis, gegen Staphylococcus aureus und viele andere mehr. Aber wir geben nicht auf, nähern uns schrittweise an, denn Vakzinen haben viele Vorteile. Zum Beispiel wirken Vakzinen sehr spezifisch, sie wirken langanhaltend und stören auch das eigene Mikrobiom, das heißt die mikrobiellen Gemeinschaften, mit denen wir ja zusammenleben, die in uns leben, auf uns leben, die stören diese Vakzinen nicht oder praktisch nicht.
Sie haben ihn jetzt schon mehrfach genannt, Staphylococcus aureus. Welche Krankheiten bringt er, dieser Erreger? Also ich glaube, die wenigsten haben eine Vorstellung, wo sie ihn treffen und was er mit einem menschlichen Körper machen kann.
Die meisten Menschen treffen Staphylococcus aureus in den ersten Stunden des Lebens. Denn dieser Erreger ist überall. Etwa ein Viertel von uns trägt diese Erreger in den oberen Atemwegen und auf der Haut. Und da gehört er dann zu dem ganz normalen Mikrobiom, so wie wir sagen, zu unserer mikrobiellen Gemeinschaft. Aber das ist nur so lange so, wie die Barrieren intakt sind und unser Immunsystem auf der Höhe. Staphylococcus aureus beschäftigt unser Immunsystem sehr intensiv, was die ganze Zeit ihn sozusagen in Schach hält, damit seine Anwesenheit sich auf die Oberflächen des Körpers beschränkt. Wenn das nicht mehr gegeben ist, zum Beispiel bei Wunden, zum Beispiel bei Operationen, zum Beispiel, weil das Immunsystem geschwächt ist, bei HIV, bei Krebspatienten, zum Beispiel auch bei Beatmung, dann ist dieser Erreger in der Lage, schwere Infektionen zu verursachen. Und er ist aus diesem Grunde einer der zahlenmäßig wichtigsten Erreger von nosokomialen Infektionen, das heißt also von Infektionen, die im Krankenhaus auftreten. Und manchmal, gar nicht selten, entstehen diese Infektionen dann durch den endogenen Erreger, das heißt durch den Erreger, mit dem man vorher gut zusammengelebt hat.
Ah ja, also ein breites Spektrum dann auch, sage ich mal, Baustellen, die er produzieren kann, die dann zu behandeln sind, weil es sonst auch wirklich tödlich ausgehen kann? Oder wie weit reicht seine Macht dann?
Die meisten Infektionen sind zum Glück harmlos und sogar selbstlimitierend, das heißt, sie heilen von alleine, sind kleine Pickel, sozusagen kennt jeder. Das Spektrum reicht dann aber bis zu Pneumonien bei beatmeten Patienten.
Also Lungenentzündung?
Ja, Lungenentzündung. Gelenkprotheseninfektion, da ist ja ein ganz häufiger Erreger. Und das ist furchtbar, wenn eine Gelenkprothese sich infiziert mit einem bakteriellen Erreger. Bis hin zur Sepsis, das heißt einem wirklich unmittelbar lebensbedrohlichen Krankheitsbild.
Und wozu forschen Sie da speziell? Das erscheint mir sehr vielfältig, wo man da ansetzen kann.
Wir interessieren uns dafür, wie diese Bakterien mit dem menschlichen Wirt, mit dem Immunsystem des menschlichen Wirts interagieren. Und da habe ich schon ein Spektrum ausgebreitet von harmloser, freundlicher Koexistenz bis zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Und was jetzt für uns als Immunologen auch noch faszinierend dazukommt, ist, diese Erreger haben auch eine Rolle ganz offensichtlich bei Allergien. Und zu verstehen, wie das Immunsystem mit diesem Erreger normalerweise umgeht, dass dieser harmlos bleibt, das interessiert uns ganz besonders.
Weil darin auch die Lösung sein könnte, die schwereren Verläufe zu behandeln?
Das ist genau der Punkt. Also wenn wir das Immunsystem und die Immunabwehr gut verstehen und dann also Korrelate der Protektion kennen, also das heißt, was braucht der Organismus, um sich gegen diesen Erreger zu wehren, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Bei vielen Erregern kennen wir diese Korrelate der Protektion nämlich nicht. Und das war das Thema von Galit Alte aus Boston, die ein System und eine Forschungsstrategie entwickelt hat, mit der sie noch genauer hinguckt als die meisten. Sie untersucht Antikörper, die sich bilden bei Infektionen oder nach Impfungen und untersucht dann deren Funktionen. Was lösen diese Antikörper aus im Immunsystem, wenn sie denn binden an diesen Erreger? Und auch, woran binden sie denn genau? Und guckt dann mit Mitteln von Big Data Analysen, mit moderner KI, schält sie dann aus diesen vielen, vielen Daten die Korrelate der Protektion heraus. Und was da rauskommt, ist sehr, sehr überraschend. Nämlich auch Erreger, die uns sehr ähnlich vorkommen, wie respiratorische Viren beispielsweise, werden vom Immunsystem auf unterschiedliche Weise wirksam bekämpft. Und das müssen wir natürlich wissen und verstehen, damit wir unsere Vakzinen so gestalten, so bauen können, dass die richtigen schützenden Abwehrmechanismen angesprochen werden.
Also wieder das Thema Impfen.
Ja.
Und bei Ihrem Forschungsfeld Staphylococcus aureus, arbeiten Sie da auch an einer Impfung?
Wir arbeiten selbst konkret vor allen Dingen daran zu verstehen, was macht das Immunsystem in diesen verschiedenen Interaktionen mit dem Erreger. Aber wir sind natürlich in einer wissenschaftlichen Gemeinschaft, wo an Vakzinen gearbeitet wird. Wir greifen die Anregungen auf, auch da, wo es gescheitert ist. Eine solche Vakzinestrategie versuchen wir zu verstehen, warum das so ist und was wir daraus lernen können. Also in der Wissenschaft ist einer keiner. Und wir arbeiten einfach in sehr großen Gemeinschaften zusammen. Manchmal vergleiche ich das System so wie mit einer Amöbe, die so langsam vorankriecht, verschiedene Wege ausprobiert und dann im Laufe der Zeit sich toi 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 der Lösung nähert.
Nur was wir erkennen, können wir verhindern. So hat es der niederländische Molekularbiologe Alex van Belkum formuliert. Er hat in Greifswald über Future Diagnostics Today gesprochen. Also wir kommen jetzt zum Thema Diagnostik. Also die diagnostischen Möglichkeiten der Gegenwart hat er beleuchtet, aber eben auch die der nahen Zukunft. Van Belkum ist zum einen Universitätsprofessor in Rotterdam gewesen, zum anderen arbeitet er an leitender Stelle in Biotechnologieunternehmen. Er hat somit sehr praxisbezogen einen Einblick gegeben in aktuelle Diagnoseverfahren und Technologien. Ein Vortrag neben dem von Professor Dr. Lothar Wieler, den man auch noch online sich anhören kann. Frau Professor Brücker, was haben Sie aus Van Belkums Vortrag mitgenommen für Ihre Arbeit?
Wenn wir nicht wissen, womit wir es zu tun haben, können wir nicht zielgerecht behandeln. Und deshalb ist die Diagnostik so wichtig. Und dabei kommt es sehr auf das Tempo an. Wir müssen schnell wissen, was für ein Erreger hier eine Rolle spielt, damit wir dann gezielt behandeln können. Und damit eben auch Nebenwirkungen, die ja auch mit jeder Behandlung verbunden sind, minimieren können. Und es reicht auch nicht, heutzutage die Infektionserreger zu diagnostizieren. Wir müssen gleichzeitig das Resistenzprofil kennen. Bislang dauert das oft noch viel zu lange. Aber die molekularen Methoden, die Datenbanken, alles das, was wir an Wissen jetzt anhäufen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft unter den Infektionsforschenden. Das Wissen kann jetzt umgesetzt werden, zunehmend immer besser in immer bessere Diagnostika. Und das ist auch eine Säule der Infektionsbekämpfung, ja, auf der wir stehen.
Also eben Big Data, künstliche Intelligenz und Machine Learning wird also auch diesen Bereich verbessern, wenn ich es richtig verstehe, um eben schneller Resistenzen zu entdecken?
Ja, um sie zu entdecken und um vor allen Dingen ein breites Spektrum möglicher Resistenzen schnell gleichzeitig zu diagnostizieren.
Und wie sähe das konkret aus, wenn Sie merken, ein Antibiotikum schlägt nicht mehr an, eben auf Grundlage von Daten? Also welche Datenbanken sind da schon im Entstehen, sodass man weltweit darauf Zugriff hätte, um schnell eben Entwicklungen zu kennen, weil das Thema Tempo ja auch immer wieder eine Rolle spielt?
Ich kann hier nochmal die Analogie der Corona-Pandemie nehmen, wo ja viel über die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland diskutiert wurde und wo wir darauf angewiesen waren, Sequenzdaten von England, aus Israel, aus anderen Ländern zu übernehmen. Und das ist einer der Wege in die Zukunft. Das heißt, möglichst bevor man ein Antibiotikum einsetzt, würde man gerne die gesamte genetische Information eines Erregers kennen, um dann dort mit dem Wissen, was angehäuft ist in der Welt, die Antibiotikaresistenzen vorherzusagen, ohne dass das erstmal der Patient am eigenen Leib erleben muss. Das ist die Idee. Und dann soll das umgesetzt werden in Tests, die umfassend, präzise und schnell sind.
Ich bleib noch mal bei dem Punkt, weil Sie sagen, soll dann passieren. Also es passiert noch nicht in dem Maße, wie es wünschenswert wäre.
Es passiert ganz viel. Das kann ich dazu sagen. Es ist allerdings nicht mein Spezialgebiet. Jetzt, was wirklich in der diagnostischen Industrie, in den Biotech-Unternehmen, zusammen mit den Universitäten und den anderen außeruniversitären Institutionen da entwickelt wird. Alexander Belkum hat so einen Riesenstrauß aufgemacht, was es dort alles möglich ist, technisch oder demnächst technisch möglich sein wird. Aber es gibt auch eine andere Seite der Medaille. Manchmal muss es ganz einfach sein, um zu wirken. Stellen Sie sich die großen Bereiche in unserer Welt vor, wo es überhaupt gar keine diagnostischen Laboratorien gibt in erreichbarer Nähe. Und da wissen wir jetzt auch alle, wie es geht. Wir alle haben Corona-Schnelltests gemacht oder machen lassen und da war kein Labor nötig. Das heißt, diese Art von Technik, die hat ein großes Potenzial, viel Positives zu bewirken, gerade auch in weniger privilegierten Gesellschaften.
Genau, das ist eben auch ein wichtiger präventiver Ansatz, dass man dann eben mehr Schnelltests auch entwickelt und die dann auch in die Welt bringt und eben an Orte, wo nicht so viele Labore sind. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich auch etwas optimistischer in die Zukunft blicken lässt.
Ja, überlegen Sie mal, eine Vakzine innerhalb von 10 Monaten, ein Schnelltest innerhalb von Wochen, das hat es noch nie gegeben. Das stimmt doch zuversichtlich.
Frau Professor Brücker, jetzt haben Sie die so wichtigen Bereiche der Prävention und Diagnostik ausgeleuchtet, in Schlaglichtern eben wie dieses Thema auf der Tagung Antiinfektive Strategien der Zukunft im Februar 2023 in Greifswald in Vorträgen Thema waren und zur Diskussion standen. Bleibt noch die Frage nach Therapiestrategien der Zukunft. Wie ergiebig war die Tagung in dieser Hinsicht?
Hier lag der Schwerpunkt der Tagung und da bin ich immer noch begeistert, denn das Spektrum, über das berichtet wurde, das reicht von Substanzen, die möglichst viele Pathogene gleichzeitig eliminieren sollen, bis zu Verfahren, wo von hunderten mikrobiellen Darmbewohnern einer gezielt ausgeschaltet wird, ohne den anderen zu schaden. Und das heißt, diese Ansätze, die bewegen sich in einem magischen Dreieck. Das Mikrobiom, die mikrobiellen Gemeinschaften, das Immunsystem und der Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel des Menschen, aber auch der Stoffwechsel natürlich der Erreger. Und so gibt es jetzt außer den Vakzinen noch andere Strategien, wie man jetzt nicht indirekt den Infektionserreger bekämpft, sondern den Organismus des Patienten ansteuert, um ihn dabei zu unterstützen, das gestörte Gleichgewicht mit der mikrobiellen Welt wiederherzustellen.
Denken Sie da zum Beispiel an die antiviralen Substanzen, die Chris Meyer, auch ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, eben als Chemieprofessor an der Universität Hamburg mit seiner Arbeitsgruppe entwickelt?
Ja, unbedingt. Das war wirklich faszinierend. Viren sind ja in dem Sinne keine Lebewesen, sondern sie versklaven die Zelle, die dann weitere Viren produziert. Und da greift Chris Meyer mit seinen Substanzen an, um zu versuchen, Breitspektrum-Virostatika zu entwickeln, die dann, das ist sein Ziel, nach dem Motto One Drug, Multiple Bugs, möglichst gleich alle RNA-Viren zu hemmen. Und er setzt dabei auf falsche Bausteine, Nukleosid-Analoga heißen die, die bei der RNA-Polymerisierung, das heißt also, wenn die virale RNA, die virale Erbinformation vermehrt wird, die dort dann eingebaut werden und dann das nachhaltig stören. Zum Beispiel dadurch, dass sie den RNA-Strang abbrechen lassen oder sehr, sehr viele Mutationen dort einfügen, sodass dann keine funktionellen Viren entstehen können.
Und das heißt wahrscheinlich auch, dass man sehr früh erkennt, dass eben jetzt eine Person erkrankt ist, um den Prozess in einem frühen Stadium zu blocken. Oder funktioniert das auch, wenn die Krankheit schon weiter fortgeschritten ist?
Je früher, desto besser. Das ist so, das wissen wir jetzt ja auch alle von den Antivirostatika, die gegen die Coronaviren eingesetzt werden, die aber auf einem anderen Prinzip beruhen. Und ja, so denkt man, okay, falsche RNA-Bausteine und dann werden die in die Viren eingebaut, alles gut. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn hier müssen diese Substanzen auch in den Stoffwechsel der Zelle eingeschleust werden, überhaupt erstmal in die Zelle gelangen und dann in diesen Nukleosidstoffwechsel eingeschleust werden. Und das ist sehr, sehr trickreich.
Okay, das klingt so, als wenn die Marktreife noch nicht gegeben ist. Also mit welchem Zeitraum rechnet die Forschungsgruppe in Hamburg, bis dieses Medikament hoffentlich auf dem Markt zu bekommen ist?
In diesem Falle ist es nicht so, sondern Nukleosidanaloga sind schon bereits im letzten Jahrhundert eingesetzt worden und zur Therapie zugelassen für die HIV-Therapie und bilden bis heute immer noch das Rückgrat jeder HIV-Therapie. Und sie bewähren sich auch bei einigen anderen Viren, zum Beispiel bei Infektionen mit Hepatitis B. Aber viele RNA-Viren können wir noch nicht auf diese Weise therapieren, weil sie sich im Detail im RNA-Stoffwechsel unterscheiden. Und Chris Meyers Idee ist jetzt, so trickreiche Substanzen herzustellen, dass die möglichst viele dieser Viren dann auch hemmen können. Und solche Breitspektrum-Virostatika, die haben wir noch nicht. Breitspektrum-Antibiotika, die sich gegen Bakterien richten, die sind uns ja doch so ein bisschen geläufig. Dieses Wort ist uns ein bisschen geläufig schon.
Auf der Greifswalder Tagung war mit Rolf Müller, auch der Direktor des Helmholtz-Instituts für pharmazeutische Forschung Saarland, HIPS, zu Gast. Er ist Professor für pharmazeutische Biochemie an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und erhielt den Leibniz-Preis 2021 für seine Beiträge zur Bekämpfung antibiotikaresistenter Krankheitserreger. In Greifswald hat Rolf Müller über Myxobakterien gesprochen, eine große Ordnung räuberischer Bakterien, die andere Mikroorganismen töten. Myxobakterien sind wenig erforscht. Müllers Arbeitsgruppe hat darunter Substanzen mit neuen antibiotischen Wirkungsweisen entdeckt. Was ist so besonders an diesem Forschungsansatz?
Naturstoffe waren ja schon immer eine gute Quelle für antimikrobielle Wirkstoffe. Das haben wir ja schon besprochen. Und diese kaum bekannten Myxobakterien, die sich außerdem noch enorm voneinander unterscheiden, die bieten da besonders viel Neues. Aber was das Besondere an dieser Arbeit von Rolf Müller und seinem Team ist auch, dass sie es schaffen, diesen Bakterien ihre Geheimnisse zu entlocken. Diese räuberischen Bakterien, die sind nämlich durchaus nicht bereit, solche Substanzen unter Laborbedingungen zu produzieren. Und die Arbeitsgruppe von Rolf Müller geht daher oft einen anderen Weg. Sie guckt sich wiederum das Genom an dieser Bakterien und sucht nach Genen, die, wie soll ich das sagen, für Experten danach riechen, dass sie in einer Antibiotikum-Synthesekette eingebunden werden könnten. Und dann bauen sie diese Antibiotikum-Synthesekette des Bakteriums im Labor sozusagen nach und erwecken diese Gene im Labor zum Leben. Und dann bekommen sie Substanzen in die Hand, die vorher noch niemand so gesehen hat.
Verstehe ich jetzt richtig? Also die Forschung zielt darauf ab, zu verstehen, wie diese Myxobakterien arbeiten und man imitiert im Grunde diese biochemischen Prozesse, die da ablaufen.
Ganz genau. Das nennt man ja auch weiße Biotechnologie. Also wir lernen von diesen Bakterien und sie lernen von diesen Bakterien und bekommen dann diese Substanzen in die Hand, testen sie und dann kann man diese Substanzen auch abwandeln, teilweise mit klassischen chemischen Methoden, teilweise aber vielleicht auch, indem man diese bakteriellen Enzyme verändert. Von daher ist nicht nur die Anwendung hier spannend, sondern auch die Art, wie die Kolleginnen und Kollegen an diese Substanzen kommen.
Und weiße Biochemie oder
Biotechnologie?
Weiße Biotechnologie, weil eben nicht wie weiße Magie und schwarze Magie, also weil es hier jetzt für was Gutes sozusagen auch dienen soll. Oder was meint weiße Biotechnologie?
Nein, weil wir sprechen von roter Biotechnologie, wo es um Tiere und Menschen geht, grüner Biotechnologie, wo es um Pflanzen geht, und die weiße, da geht es um die Bakterien.
Auch hier natürlich die Frage, gerade weil es so neu ist und auch offenbar auch so viele Möglichkeiten gibt, dann auch mit den Erkenntnissen dieser Forschung an den Myxobakterien zu arbeiten. Wie weit gediehen ist dieser medikamentöse Ansatz? Gibt es da schon einen Zeitstrahl, wann da was zu erhoffen ist?
Es ist ja so, es gibt hier nicht nur einen Mechanismus, Einwirkmechanismus, sondern das Spannende ist, dass die Arbeitsgruppe sehr unterschiedliche Substanzen findet und auch welche mit neuen, bisher ganz unbekannten und noch nicht ausgenutzten Wirkmechanismen. Und diese Vielfalt, das ist besonders das Zukunftsweisende. Denn wir müssen davon ausgehen, egal welche dieser Substanzen dann den Eingang in die Klinik finden, es werden sich Resistenzen entwickeln. Das ist keine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann. Und deshalb brauchen wir eben eine Quelle, eine nicht versiegende Quelle, ein Schatzkästchen der Natur, aus dem wir immer wieder neue Substanzen herausziehen können und neue Wirkungsweisen. Und die Arbeitsgruppe am HIPS, die Arbeitsgruppen am HIPS, die untersuchen eben nicht nur eine Substanz, sondern mehrere. Eine hat es auch schon auf den Markt geschafft, allerdings für die Krebstherapie, nicht für Infektionsbekämpfung. Und dann gibt es eine Substanz, Korallopyronin heißen diese Substanzen, die sollen, wenn es gut geht, 2025 in die Phase 1 der klinischen Prüfung gehen. Andere brauchen noch länger. Also wir gucken hier auf einen sehr aktiven Forschungsprozess, wo neue Substanzen entdeckt werden, synthetisiert werden, untersucht werden und dann, wenn es soweit ist, in die Klinik gebracht werden. Das geht dann allerdings nicht mehr, glaube ich, aus den Ressourcen des HIPS alleine, sondern da ist öffentliches Geld notwendig, Geld der Pharmaindustrie, oftmals in Form von Public-Private Partnerships.
Stichwort Public-Private Partnership. Sie haben mir auch berichtet, dass auf der Tagung Herr Müller auch im Grunde alle, die da waren, gebeten hat, ihm Erde zu schicken. Also es gibt richtig ein Citizen Science Projekt, wo alle mitwirken können, damit möglichst viel Material zur Untersuchung vorliegt. Habe ich das richtig verstanden? Also wie können wir uns alle beteiligen daran, dass diese Forschung, diese wichtige Forschung gut weiter voranschreitet?
Ja, es geht darum, weitere Bakterien zu entdecken. Und dafür braucht es Bodenproben aus der ganzen Welt. Und zum Beispiel aus Hamburg gibt es noch nicht sehr viele. Und da kann jeder tätig werden. Ich habe also auch gleich dann, als ich das erfahren habe, dorthin geschrieben zum HIPS, eine E-Mail geschickt und habe jetzt schon mein Kästchen erhalten, mit dem ich dann Bodenproben am Greifswalder Bodden sammeln kann. Und wir stellen mal die Internetadresse in die Shownotes und dann können Sie dort dieses Probensammelkit sich bestellen und in Ihrem Komposthaufen dann neue Myxobakterien ausgraben, ans HIPS schicken und man bekommt auch Rückmeldung.
Also das ist sozusagen die bevorzugte Probenart, also im Grunde Kompost oder Gartenerde, in der eben auch man Regenwürmer sieht etc., also wo man schon mit dem bloßen Auge das Leben erkennen kann. Also es ist eher eine Aufforderung an Menschen mit Garten oder welche Bodenproben sind noch interessant?
Das steht da ganz genau. Also man soll dorthin gehen, wo viel wächst und dann, wo vielleicht auch sonst nicht so viele Leute hinkommen und dort dann einfach ein Löffelchen Erde in ein Tütchen packen. Handschuhe sind dabei. Also ich finde das klasse.
Ja, wunderbar. Das nehmen wir natürlich mit in die Shownotes hinein. Bei der Fachtagung Antiinfektive Strategien der Zukunft in Greifswald Anfang Februar waren weit über ein Dutzend Referentinnen und Referenten aus aller Welt dabei. Viele Vorträge befassten sich eben mit Therapeutika. Ein paar neue Ansätze haben wir schon kennengelernt. Welche Therapieansätze finden Sie denn besonders vielversprechend?
Ich glaube, dass es darauf ankommt, eine große Vielfalt zu haben. Denn erstens, Bakterien evolvieren rasend schnell, viel schneller als Menschen. In meiner Vorlesung zu Staphylokokken rechne ich das immer den Studierenden vor, dass sich Staphylokokken unter optimalen Bedingungen 500.000 Mal so schnell vermehren oder teilen wie Menschen. Und ohne unser Immunsystem wären wir da ganz auf verlorenem Posten. Und man kann sich vorstellen, dass bei dieser evolutionären Dynamik, dass wir dem eben in der Forschung auch vielfältige Substanzen, vielfältige Strategien entgegenhalten müssen.
Und welche haben Sie dort noch kennengelernt auf der Tagung? Wir konnten jetzt natürlich noch gar nicht auf jeden Vortrag, jeden Beitrag eingehen. Vielleicht noch etwas, wo Sie sagen, das ist das, was auch besonders vielversprechend ist, besonders neu.
Spannend finde ich auch besonders Strategien, die jetzt nicht auf die Erreger selbst zielen, sondern eher auf den Organismus, auf den Wirtsorganismus, auf den Menschen. Und die nennt man wirtsorientierte Therapiestrategien. Als erstes die Vakzinierung natürlich, die kennen wir schon lange, aber da gibt es noch viel anderes. Zum Beispiel ist es ja so, dass ein Organismus jetzt nicht nur die Bakterien bekämpfen muss oder die Viren im Falle einer Infektion, sondern diese Infektion auch schlicht überleben muss. Insofern ist die intensivmedizinische Therapie, die einen Organismus durch die Krise durchträgt, auch schon ein Teil einer solchen wirtsorientierten Strategie. Aber wir können da natürlich noch viel mehr darüber lernen. Eine solche Infektion kann zu einer krisenhaften Umstellung des Stoffwechsels führen. Und da ist es dann sinnvoll, noch mehr zu erfahren, wie Zellen sich regenerieren, wie Zellen sich mit diesen Stoffwechselherausforderungen auseinandersetzen und wie man Zellen dabei unterstützen kann. Und da war auf der Tagung Michael Bauer aus Jena, ein Intensivmediziner aus Jena, der die Rolle von Cholesterol bei diesen Prozessen diskutiert hat, der gesagt hat, es gäbe Hinweise, dass Cholesterol Zellmembranen stabilisieren kann und damit die Zellen unterstützen kann, diese Infektion zu überleben.
Wird das auch schon angewandt oder ist das im Grunde Forschung, die läuft? Ich meine, er kommt ja jetzt aus der Praxis richtig als Intensivmediziner.
Ich denke, es gibt Anwendungen für Cholesterol, aber soweit ich das weiß, noch nicht unter diesen Bedingungen, intensivmedizinischen Bedingungen, da ist noch Forschungsbedarf. Ein anderer Kollege, Victor Torres aus New York, der hat festgestellt, dass, wenn es um die Bekämpfung von Staphylococcus aureus geht, auch bestimmte Enzyme des Organismus sehr wirksam sind, DNAsen, die die Erbinformation des Bakteriums zerlegen können. Und hat dann gezeigt, dass die bei der Abwehr dieser Staphylokokken eine wichtige Rolle spielen. Und das ist auch eines dieser Prinzipien, dass man, die an anderer Stelle natürlich auch schon lange genutzt werden, dass man nämlich einen Abwehrmechanismus des Menschen dann verstärkt und unterstützt.
Und was sind DNAsen?
Das sind Enzyme, also die die Erbinformationen von Bakterien zerlegen können.
Ah ja, so dass sie sich nicht weiter vermehren können.
Ganz genau.
Also ähnlich wie das, was Chris Meyer auch macht mit diesen RNA-Breitspektrum-Virostatika, die quasi in Entwicklung auch sind. Genau.
Zum Beispiel, ja.
Ja, Sie nannten ihn jetzt nochmal wieder den Staphylococcus aureus. Sie forschen selbst als Professorin für Infektionsimmunologie der Universitätsmedizin Greifswald mit ihrer Arbeitsgruppe zu Staphylococcus aureus. Unter anderem, haben wir schon drüber gesprochen, arbeiten Sie an einem Impfstoff gegen diesen Krankheitserreger. Was haben Sie Neues gelernt, etwa von Ihrem Tübinger Kollegen Andreas Peschel?
Ja, Andreas Peschel aus Tübingen hat schon vor einiger Zeit die Tatsache ausgenutzt, dass Bakterien in Konkurrenz miteinander stehen, um knappe Ressourcen konkurrieren, so wie wir das am Anfang ja schon diskutiert haben. Und das tun sie nicht nur im Boden, das tun sie auch in unserer Nase, das tun sie auch auf unserer Haut. Und die Arbeitsgruppe hat dann gezielt nach Bakterien gesucht, deren Produkte Staphylokokken hemmen. Und sind da auch fündig geworden. Also in unserer Nase gibt es Staphylococcus luctonensis bei einigen Menschen, bei anderen nicht, die zum Beispiel Luktonin bilden, so heißt diese Substanz, die die Arbeitsgruppe dann isoliert und charakterisiert hat. Oder es gibt andere Staphylokokken, Staphylococcus epidermidis, ein sehr häufiger, meist harmloser Erreger der Haut und auch der Atemwege. Und auch dort können einige Stämme Substanzen bilden, die Staphylokokken eindämmen. Also dieses Wechselspiel, diese Konkurrenz findet auch jederzeit in uns selbst statt und auf unserer Haut. Und die Vorstellung ist jetzt natürlich, dass man einerseits diese Substanzen nutzen kann oder andererseits vielleicht sogar, das nennt man bakterielle Interferenz, mit harmlosen Bakterien die gefährlichen verdrängen.
Ja, vielen Dank für dieses breite Spektrum, was Sie haben jetzt aufscheinen lassen, was alles Thema war und welche interessanten Entwicklungen es gibt auf diesem Gebiet, antiinfektive Strategien der Zukunft. Frau Professor Brücker, wie lautet denn jetzt Ihr Fazit mit Blick auf die Fachtagung und dieses so wichtige Thema antiinfektive Strategien der Zukunft?
Es war für mich spannend zu sehen, wie viele unterschiedliche Strategien in der Infektionsforschung bereits verfolgt werden, um Infektionen zu verhindern, zu erkennen und zu bekämpfen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir der Gefahr auch in der Zukunft wirksam begegnen können, wenn wir hier investieren. Und solche Investitionen sind natürlich auch gesellschaftliche Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung.
Also Investitionen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eben, es muss Geld in die Hand genommen werden, um all diese Forschungsansätze eben auch, dass sie weitergehen, dass sie weitergeführt werden. Und wie sind da Prozesse, an die Sie da denken, wenn Sie an Investitionen jetzt denken?
Ich denke als erstes an die Grundlagenforschung. Denn wir haben es immer wieder betont, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Das können ganz unterschiedliche Erreger sein, Viren, Bakterien, Resistenzen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir eine breite Basis von Wissen haben, auf die wir dann im Notfall schnell zurückgreifen können. Und es ist außerdem notwendig, Grundlagenforschung zum Beispiel mit diesen Myxobakterien durchzuführen, damit wir an neue Substanzen und an neue Wirkungsweisen kommen. Und die brauchen wir kontinuierlich, denn das haben wir ja nun gelernt. Es ist nicht so, wie man sich vielleicht in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts vorgestellt hat, dass wir jetzt mit den Antibiotika eine Geißel der Menschheit nach der anderen ausrotten, sondern es ist ein koevolutionärer Prozess. Der hört nicht auf und wir dürfen nicht nachgeben.
Wie ist denn Ihre Prognose? Infektionsbekämpfung, sage ich mal, in 50 Jahren und Sie haben ja jetzt auch sehr viele Forschungsansätze aufscheinen lassen, aus denen auch Medikamente entstehen können. Welche Rolle wird das Antibiotikum als Grundidee dann noch spielen? Wird es ein Mittel unter vielen dann noch sein oder eher auch zurückgedrängt, weil es viel effektivere und innovativere Ansätze gibt?
Das ist jetzt schwierig für mich, das zu prognostizieren. Wir werden das machen und das nutzen, was funktioniert. Das ist klar. Aber als Immunologin kann ich natürlich sagen, dass das Immunsystem eine sehr gute Quelle des Wissens ist darüber, wie ein Organismus mit Infektionen umgeht. Immerhin hat unser Immunsystem das über Jahrtausende gelernt. Und am Schluss möchte ich das Ganze noch mal in einen etwas größeren Zusammenhang setzen. Wir haben hier eine Stunde lang über Bedrohungen durch Bakterien und Viren gesprochen. Das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme. Denn in den allermeisten Fällen leben wir friedlich mit denen zusammen. Und unser Immunsystem ermöglicht uns ein solches friedliches Zusammenleben. Wir brauchen unbedingt diese Bakterien, die Viren, auch in ihrer Vielfalt. Das ist das Leben. Und das sollten wir nicht vergessen und nicht nur auf die Gefahren starren, sondern auch auf diese faszinierende Welt der mikrobiellen Gemeinschaften und der Interaktion dieser mikrobiellen Wesen mit uns.
Und ich habe es ja auch eingangs gesagt, dass diese Fachtagung Sie auch optimistisch gestimmt hat. Ist es die Breite an Grundlagenforschung speziell, die Sie optimistisch stimmt?
Ja, darauf wird es ganz wesentlich ankommen, dass wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, welche Viren auf uns treffen werden. Wir wissen nicht, wo sich welche resistenten Erreger entwickeln. Wir wissen nur, es wird passieren. Und je breiter wir aufgestellt sind, desto besser sind wir darauf vorbereitet.
Ja, und damit Herzlichen Dank, Frau Professor Dr. Barbara Bröker, für dieses Gespräch. Im Podcast Wissenschaft als Kompass war zu Gast die Leiterin des Instituts für Immunologie an der Universitätsmedizin Greifswald, heute in ihrer Funktion als Mitglied der Akademie-Arbeitsgruppe Infektionsforschung und Gesellschaft. Diese Arbeitsgruppe hat Anfang Februar 2023 in Greifswald die Fachtagung veranstaltet zum Thema Antiinfektive Strategien der Zukunft, Prävention, Diagnostik, Therapie. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penznin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penznin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2023. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.